Nairobi gibt es dann Krankenhäuser ohne Ende. Natürlich musst du für alles zahlen. Aber es gibt Orte, da musst du erst mal 3 Tage laufen, bis du einen Arzt findest. Und hoffentlich ist der Arzt da und es gibt Wasser und Medikamente. Also da sind dann so, ist eine andere Realität. Und deswegen mag ich es auch nicht so, dass der Fokus immer so auf Nairobi gelegt wird.
Hallo und herzlich willkommen zu Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere den Podcast der Welthungerhilfe. Und heute habe ich jemanden zu Gast, die ich vielleicht mal als Kategorie Freunde der Welthungerhilfe bezeichnen würde. Hallo liebe Joyce, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Lena, danke. Danke, dass ich dabei sein darf.
Stimmt doch, oder? Freundin der Welthungerhilfe.
Ja.
Was anderes kannst du jetzt nicht sagen.
Nein, ich bin auch Freundin der Welthungerhilfe.
Okay, ja, wenn ich aber sage, ich habe heute eine Freundin der Welthungerhilfe zu Gast, nämlich Joyce. Wie ist denn deine Verbindung zur Welthungerhilfe?
Ja, wo fange ich denn an? Also die Welthungerhilfe, die kenne ich seit, sagen wir 2008. Da habe ich ein Auslandssemester gemacht in Santiago de Cuba, in Kuba. Und da war in meiner Nachbarschaft war das Projektbüro der Welthungerhilfe. Und da bin ich einfach reingemarschiert und habe gesagt, hallo, ich bin Joyce und suche einen Praktikumsplatz. Und so kenne ich die Welthungerhilfe. Und da habe ich auch meinen Lebenspartner kennengelernt. Und ja. So war der Anfang. Und bis heute sind wir noch verbunden mit der Welthungerhilfe.
Das heißt, du hattest heute auch gar nicht so eine weite Anreise. Wir sitzen jetzt ja gerade hier im quasi Aufnahmestudio in Bonn. Und so allzu weit weg wohnst du ja jetzt auch gar nicht.
Nein. Dadurch, dass mein Partner auch noch bei der Welthungerhilfe ist oder arbeitet, wohnen wir in Bonn. Und ja, sind Nachbarn auch der Welthungerhilfe, also Freunde und Nachbarn der Welthungerhilfe.
Freunde und Nachbarn der Welthungerhilfe, das ist eine schöne Kategorie, die wir auch hier im Podcast noch nicht hatten. Joyce, was ja aber auch die Hörer und Hörerinnen interessieren dürfte, ist, dass du ursprünglich aus Kenia kommst. Also du bist in Kenia auf jeden Fall aufgewachsen, ist natürlich schon einige Zeit her. Aber ich würde ganz gerne die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen, mal in die Welt, in der du aufgewachsen bist. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wo du herkommst?
Meine Geschichte ist eigentlich ein bisschen, also ich fange immer an mit der Geschichte von Karen Blixen. Das ist die Frau von Jenseits von Afrika, die eine Farm am Fuße der Ngong-Bergen hatte. Und da komme ich her. Also diese Landschaft, die man so schön in den Filmen gesehen hat. Ich meine, da wurde ich gerade geboren, 1985. Also die Ngong-Berge, die sind so südwestlich von Nairobi. Es sind ungefähr 20 Kilometer, also gefühlt würde ich sagen, das sind 50 Kilometer, weil man halt viel im Stau steht. Aber als ich aufwuchs, war es wunderschön, es war viel Grün, wir hatten viel Wald und die Tiere sind eigentlich von den Gongbergen zu uns. Also so, da sind so kleine zwei Welten. Also es gibt Gong Hills, da sind die Berge und dann haben wir Ololua Forest, das ist unser Dorf gewesen. Und die Tiere sind immer da wandern gegangen, also so die Elefanten. Also ich hatte eine Begegnung mit dem Elefanten als Kind. Wir hatten ein einfaches Haushalt. Also wir waren Selbstversorger mit einer kleinen Farm. Ein paar Kühe, Ziegen, Schafe, Hühner. Und natürlich mussten wir alle mithelfen. Also das war Priorität bei uns, war immer erst Schule, aber dann die Tiere versorgen. Und das heißt, wir sind von Grund auf, muss man alle mithelfen und wir wussten, dass unser Kapital eigentlich die Farm war.
Was war das so für eine Dorfgemeinschaft? Wie kann ich mir das vorstellen?
Damals war es nicht viel, also man muss auch sagen, also in den letzten Jahren hat sich diese, es war vorher eine kleine, es war keine Stadt, es war eigentlich so ein paar Dörfer, ein paar Häuser, die zusammen, die irgendwo zusammen waren, ne? Aber da waren irgendwie vom einen Nachbar zum anderen waren ungefähr 1 Kilometer Entfernung. Inzwischen ist dieser Kilometer ist das voll mit Häusern, mit Menschen, die da eigentlich nach Nairobi zuziehen wollten. Aber weil es günstiger ist, ein bisschen auswärts zu wohnen. Deswegen, also es ist jetzt enger. Aber damals waren so 5, 6 Familien so bei uns im Dorf. Wir kannten uns alle. Man war auch fast mit, also wir waren alle miteinander verwandt, so gesehen. Und sagen wir so, wir hatten die Kühe mit der Milch, der andere Nachbar hatte vielleicht so Sukumawiki, das ist unser Gemüse. Und da sind wir da, also das war so ein bisschen so ein Tausch, ne? Wenn der eine Milch hatte, dann gab es der andere, der Eier hatte. Also es war sehr viel mit, es war eine sehr enge Gemeinschaft und wir waren, also meine Oma war da eigentlich bekannt, weil wir auf einem Hügel wohnten. Und ja, da ist eine kleine, also eine große Straße. Ohne Autos natürlich, also so eine Straße nicht wie in Deutschland. Ich kann es gar nicht erklären. Und wenn die Leute liefen, also es, um Nangong zu gehen, das ist die Kleinstadt, sind ungefähr 1,5 Kilometer. Und wir sind alle gelaufen, um da den Bus zu nehmen, nach Nairobi zu fahren und so weiter. Und das heißt, oder zur Kirche zu gehen oder zum Arzt zu gehen. Das heißt, man müsste bei uns am Hof vorbei, um irgendwo hinzugehen. Und alle blieben erstmal stehen und kamen erstmal rein, um erstmal einen Tee zu trinken, zu fragen, wie es geht. Und das heißt, wir wussten alles, was so passiert. Es gab jetzt auch überbrocken kein Radio, weil die Leute kamen zu uns wie die Nachrichten. War schön.
Es hört sich nach einer doch irgendwie sehr idyllischen und so sehr naturverbundenen Kindheit an.
Auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Also, das heißt, als ich 5 war, habe ich meine erste Hühner bekommen. Und da wusste ich dann so, samstags, also wenn ich wir hatten Ganztagsschule, ne? Und samstags war dann, wenn die Hühner dann so kommen, es gibt so ein Geräusch, die sie machen, wenn sie ihn eingelegt haben, dann wusste ich, okay, jetzt sind die Eier fertig, schnell holen und sofort Pfannkuchen machen. Also, das heißt, alles, was wir gegessen haben, kam tatsächlich auch aus unserem Hof. Das war echt, das ist eine Sache, die ich sehr vermisse auch heute.
So diese Nähe zu den Tieren, die genau. Nähe zur Natur.
Genau, und selber einfach so aufstehen und so, oh ja, ich gehe jetzt meinen Garten Gemüse holen. Jetzt habe ich einen Kräutergarten. Ist natürlich nicht vergleichbar, aber es war schön, weil wir auch dadurch, Leute beschäftigt haben, die sonst auch nichts zu essen gehabt hätten. Und gesagt, wir waren jetzt nicht reich, aber es hat gereicht für uns. Und wenn zum Beispiel jetzt Ernte war, wir hatten Mais, dann kamen Leute, die jetzt nicht Geld dafür bekommen haben, sondern die haben Mittagessen bekommen und für sich und für ihre Kinder. Und die durften Mais nach Hause mitnehmen. Also ich weiß nicht, wie man das nennt, wirtschaftlich. Also es war vielleicht nicht wirtschaftlich, aber es ist auf jeden Fall ein sehr soziales Unternehmen gewesen. Also wenn man es Unternehmen nennen kann, so im kleinen Maßstab, ja.
Und wann bist du dann das erste Mal quasi rausgegangen in die große, weite Welt? Weil das, so kommt es mir halt irgendwie vor, dass du natürlich irgendwie in der sehr idyllischen Dorfgemeinschaft mit vielen Farmen lange warst und dann aber ja irgendwann, sonst wärst du nicht hier, den Schritt in ganz andere Welten gegangen bist.
Ja, das ist... Ja, das ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Also jeder, glaube ich, der jetzt in Afrika war oder in Südamerika war, der weiß, es gibt diese Diskrepanz zwischen Land und Stadt. Und auf dem Land ist natürlich alles schön und idyllisch, wie du erklärst. Aber schon nach Nairobi zu gehen, wie gesagt, 20 Kilometer, das ist schon eine andere Welt. Es war dann Trubel und Business und hier und da. Und unser Leben auf dem Land war trotzdem sehr, wir waren auf Nairobi angewiesen. Wir mussten, um alles zu machen, nach Nairobi fahren. Das heißt, man kann das jetzt nicht so trennen. Aber nach Deutschland bin ich gekommen, als ich dann 15 wurde, so zum 15. Lebensjahr. Und war schon ein bisschen anders. Also ein bisschen ist jetzt untertrieben natürlich, ne? Aber das ist so... komme aus diesem soziales, gemeinschaftliches Leben und dann in dieses deutsche Leben, wo es, ich meine, es ist alles sehr schön, strukturiert, sehr kalt. aber es war schön, weil hier bin ich auch auf dem Land gelandet, in Sauerland, in Arnsberg. Und da muss man auch sagen, also das Landleben ist überall gleich. Genau die Gemeinschaft, die wir in Afrika hatten, das hatten wir auch hier. Also meine Freunde von damals, also die ich damals in der Schule kennengelernt habe, mit denen bin ich auch sehr eng verbunden. Und, wir haben Sachen, es war jetzt anders als jetzt in Afrika, wo man immer draußen ist, aber wir haben jetzt uns auch ein schönes gemeinschaftliches Leben hier aufgebaut, ja.
Wie hat sich das denn so angefühlt, die erste Zeit in Deutschland?
Oh, es war kalt. Wir sind im Januar angekommen.
Oh mein Gott.
Oh Gott. Ich bin immer so schlafen gegangen, wie ich aufgestanden bin, weil ich dachte, nee, ich gehe jetzt mal nicht raus, ich ziehe mich nicht um, also Leggings und keine Ahnung, also es war... Zwiebellook tags und nachts, also trotz Heizung. Also ich habe mir gedacht, die Heizung, das funktioniert ja doch alles nicht. Aber im Laufe der Zeit habe ich das auch so, die Jahreszeiten, das ist so, also wenn ich jemanden in Afrika was schenken würde, wären dieser Wechsel, dieses vom Sommer. Aber es ist einfach so ein Wunder eigentlich, ne? Wenn man so sieht, auch so im Winter, wenn alle Pflanzen super trocken sind. Und am Anfang habe ich gedacht, warum machen die nicht alle ab? Aber dass im Frühjahr das alles wieder kommt. Aber da gibt es auch wieder diese Parallele, dass wir in Afrika dann diese zwei Jahreszeiten haben. Erst ist alles trocken und du denkst, da kommt nichts mehr. Der Fluss ist gar nicht mehr da. Du kannst über diesen, wie heißt das so, Riverbanks rübergehen. Und dann kommt der Regen und da ist Leben. Und das ist genauso halt so im Frühling. Und
Hast du deine Verbindung zu Kenia dann weiter aufrechterhalten, als du schon in Deutschland warst?
Das ist selbstverständlich. Ich habe ja noch Familie dort und meine Schulfreunde, meine Freunde. Am Anfang war es anders, weil man konnte ja nur telefonieren. Aber im Laufe der Zeit gab es jetzt dann Handys und WhatsApp und Skype. Und das hat das ganze Leben super vereinfacht. Und man fühlt sich gar nicht so weit entfernt. Also jetzt ist so irgendwie, auch jetzt in der Corona-Zeit, wenn ich was in den Nachrichten lese, dann schreibe ich sofort, ist das tatsächlich so? Oder dann kommt sofort eine Rückmeldung. Oder wenn einer krank ist, ne, dann möchtest du wissen, wie geht's ihm? Ist er im Krankenhaus und so weiter? Und das bekommt man jetzt irgendwie schnell vermittelt. Also das ist jetzt kein Problem. Früher hätte das Zeit gedauert und viel Geld gekostet, weil man nur per Telefon angerufen hätte, ja.
Vielleicht kommen wir jetzt mal so ein bisschen dann in deinen beruflichen Werdegang, denn das ist ja auch mit ein Grund, warum wir heute hier zusammen sind, weil du dich ja nach wie vor letztendlich mit, oder was heißt nach wie vor, du beschäftigst dich mit Social Business, promovierst jetzt zum Thema Social Business und ich würde natürlich gerne verstehen, wie ist da vielleicht auch der Link von deinem Werdegang bis zu der Promotion, wo du jetzt gerade stehst. Vielleicht kannst du einmal im Schnelldurchlauf noch erzählen, was für ein Studium hast du dann eigentlich gewählt und aus welchem Grund?
Interessant, haben wir die Zeit?
Wir haben Zeit.
dann gehen wir zurück nach Arnsberg, wo ich mein Abitur gemacht habe. Danach habe ich International Business studiert, International Business and Management an der Fachhochschule in Osnabrück. War ein super Studium, weil super praxisorientiert und wir müssen viele Sprachen können und lernen. Und Teil des Curriculums war, ins Ausland zu gehen. Und dann bin ich dann nach Santiago de Cuba und wie gesagt, mein Praktikum dort gemacht bei der Welthungerhilfe. Und dann zurück nach Deutschland dachte, oh Gott, was mache ich denn? Ich will jetzt nicht irgendwo Supply Chain machen oder also das Normale. Und ich hatte zum Glück auch die Möglichkeit, Non-Profit-Management als Vertiefung zu machen. Also parallel zu Marketing, was eine sehr schräge Kombination war zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen. Weil mich immer diese Zusammenhänge, diese wirtschaftlichen Zusammenhänge interessiert haben. Aber ich habe mal gedacht, ja, aber das kann es nicht alles gewesen sein. Kann man das nicht irgendwie auf Non-Profits umsetzen? Und wenn ja, wie? Was sind da die Schwierigkeiten, was sind da die Herausforderungen und beziehungsweise die Potenziale? Und dann Masterstudiumgang auch nochmal in International Business. Und da habe ich dann zum Glück nochmal mit der Welthungerhilfe ins Ausland gehen können. Dann bin ich nach Nicaragua gegangen, wo ich nochmal dieses Thema, da ging es eher um Thema Impact, wie man Erfolge messen kann in einem Feld, in einem Bereich, wo eigentlich Erfolg eher nicht messbar sind. Also man denkt, sie seien nicht messbar. Und fertig mit dem Studium, was macht man da? Und dann war mein Lebensgefährte, Partner, ist dann nach Kenia gegangen. Und ich hatte meinen ersten Job hier in Deutschland und war eigentlich nicht so wirklich zufrieden. Ich war wieder in der Wirtschaft und hatte meine Non-Profit-Schiene wieder ein bisschen vernachlässigt. Und in Kenia konnte ich mit meinem inzwischen Mann hingehen. Und war super interessante Erfahrung, weil vorher war ich ja immer in seinem Land und der war noch nie in meinem Land. Und es war super, super für ihn. Also ich glaube, dass wir jetzt uns vielleicht auch verstehen, weil ich meine, dieses Kulturelle, was man immer mit sich bringt, also das Päckchen, was man mit sich bringt, kann man nicht immer erklären, sondern man muss es gesehen haben. Und in Kenia konnte ich beziehungsweise auch das Büro der Welthungerhilfe, deswegen auch Freundin der Welthungerhilfe, konnte ich viele Projekte auch besuchen. viele auch mit den Beteiligten, also mit den Zielgruppen reden. Und ich habe auch viel als Übersetzerin gearbeitet, also nicht nur sprachlich, sondern einfach so geguckt. Also ich meine, ich komme aus Kenia, ich kenne die Sprachen. Und es ist ein anderes Gefühl, wenn ich dann mit denen, also nicht von mir ist jetzt so gesprochen, sondern wenn ich sagen wir jetzt, wenn wir irgendwo sind, ein Projekt besucht haben und die Frauen, und ich setze mich einfach dahin und stelle einfach, oder ich stelle keine Fragen, es sind die Frauen, die kamen und fragten, wie machen wir das? Machen wir es richtig? Wie siehst du das? Und dann, wo ich aber eigentlich sagte, ihr seid eigentlich die Experten, ihr lebt hier, sagt uns mal. Ne? Und es war schön, da wieder zu sein und auch dann was Positives so beizutragen.
Du hast ja eben gesagt, ihr wart dann in deinem Land. Hat sich das denn in dem Moment, als du dann nach Jahren wieder nach Kenia kamst, immer noch wie dein Land angefühlt?
Ja, klar. Ja, klar. Ich meine, es ist so, sagen wir so, es gibt vielleicht neue Gebäude, die gebaut worden sind. Es gibt vielleicht neue Medien und es ist alles schneller als vorher. Aber die Straßen sind geblieben, die Menschen sind geblieben, die Herzlichkeit ist geblieben. Und das war, genau, ich war da. Ich habe einfach so weitergemacht, als wäre ich... Wäre ich nie weg gewesen und bin weiter Bus gefahren. Ich meine, es war komisch. Nee, komisch ist nicht das richtige Wort. Es war merkwürdig und ich manchmal so in so eine Diskussion, so sagen wir jetzt eine politische Diskussion, weil im Bus wird da diskutiert. Ne? Wenn einer hat eine Zeitung und die Zeitung wird gelesen und dann tauscht jeder seine Meinung. Und dann muss ich mich dann natürlich zurückhalten, weil ich will dann auch nicht wieder als die Outsiderin aufsehen erregen, sondern so. Es war interessant, weil ich dann irgendwie so meine eigene soziale Studie treiben konnte. Ja. Aber es hat sich gut angefühlt, ja.
Und wie blickst du dann sozusagen auf die Probleme Kenias? Weil es gibt ja auch durchaus, es gibt wirtschaftliche Probleme, ja. Es gibt Armut, es gibt viele Dinge, die ja auch besser wo das Leben der Menschen eigentlich besser sein könnte. Wie blickst du auf diese Probleme und hat sich da vielleicht auch deine Perspektive quasi geändert über die Jahre, in denen du mal nicht da gewesen warst?
Ich glaube, es ist eine gute Frage eigentlich, weil die Frage ist, bin ich drin, also Insider oder bin ich extern? Habe ich diese externe Perspektive? Und jetzt bin ich viel rumgereist, ich habe viele Projekte gesehen, ich habe also auch in Zentralamerika Projekte gesehen oder auch in Asien und kann, also für mich ist die Frage, was machen wir denn mit diesen Problemen, die wir haben? Wie gehen wir mit denen um? Suchen wir neue Lösungen oder versuchen wir die total zu ändern? Und ich glaube, es gibt Themen, die uns alle involvieren und das Thema zum Beispiel Klimawandel. Da das, was jetzt hier, sagen wir jetzt um Thema Zero, also Carbon Emissions und ich weiß leider nicht das deutsche Wort.
CO2-Reduktion.
Ja, genau, CO2-Reduktion. Es ist so, dass wenn man anschaut, so die Bilanz, wie viel in Afrika, im ganzen Kontinent produziert wird an CO2 und wie viel in Europa, das ist nicht verhältnismäßig. Aber am Ende, wer leidet, ist, also die Menschen, die eigentlich leiden, sind die in Afrika. Und es ist super traurig zu sehen, dass Leute, die bauen Sachen an, die haben ihre Kühe, aber die sterben, weil die Regen einfach nicht kommen. Also wir sind, also das ist, glaube ich, auch das, was ich damals durch meine Familie einfach gelernt habe. Man ist sehr abhängig an das Wetter und ich meine, das ist auch überall. Aber wenn man sonst eigentlich keine andere Option hat, außer dieses Feld, das ist das Einkommen, das ist eigentlich auch, was die Leute auch essen, die Familien auch essen. Und wenn das ausfällt, das hat sehr fatale Folgen. Und das ist echt, also Klimawandel ist eine Sache, die mir Sorgen macht, weil wir können einfach die Leute nicht einfach zusehen, wir können nicht zusehen, wie sie sterben oder sich irgendwo in andere Gegenden bewegen, wo sie nicht herkommen, weil das ist nicht ihre Kultur, das ist nicht da, wo sie hingehören. Und die sind gezwungen, das zu machen. Die Kinder, natürlich sind die Kinder, die am meisten leiden auch, ne? Kinder, Frauen, Männer, natürlich alle. Und die Frage ist, was macht man da? Ich habe keine Antwort dafür, aber was ich dann denke ist, wir müssen für die Kinder, also für die Jugendlichen, also wir können auch, sagen wir jetzt das Thema Korruption zum Beispiel, man kann das nicht einfach akzeptieren, aber wenn du in dem System drin bist, du kannst nicht einfach sagen, ja, mache ich nicht, weil dann ne, dann leidest du halt. Ne? Und ich glaube, in den Jahren, wo ich jetzt nicht mehr in Kenia war, habe ich das Thema Empowerment, also das ist für mich jetzt so als Stichwort eigentlich, wo ich sagen würde, die Leute, die sehen Sachen, ihnen fallen Sachen auf, negativ oder positiv, und wenn es negativ ist, die stehen dafür auf, die gehen demonstrieren, also ich meine, es geht auch um Frauenrechte, es geht um LGBT-Rechte, und man kann also diese demokratische Kraft ist die einzige, wo ich dann denke, da können wir zusammen was gemeinsam was bewegen. Aber ansonsten ist es echt, sind diese Probleme ohne Reisepass, also Problems without Borders eigentlich, die mir eigentlich Sorgen machen, weil die kann kein Land alleine lösen, die kann keine Bevölkerung, also die müssen wir alle Staaten gemeinsam lösen. Oder nach Lösungen suchen und finden.
War dir das damals schon, ich meine, du warst natürlich ein Kind und man hat irgendwie, glaube ich, als Kind auf ganz viele Dinge einen anderen Blick, aber hast du schon damals mal das Gefühl gehabt, da gibt es Leid oder da gibt es Probleme, die nicht da sein müssten?
Ja, also das sieht man schon. Also das ist da, wo wir wohnten, also da, also die kleine Stadt, die heißt Ngong. Und da waren Leute, die nennt man, da sind so Squatters, also Leute, die im Inland vertrieben sind.
Und, Binnenvertriebene.
Ja. Ja. Mhm. Und es ist eigentlich ganz lahm, aber inzwischen ist es ist größer und größer geworden, weil die Leute einfach vertrieben wurden, die wussten nicht wohin. Und da hat jeder so eine Parzelle bekommen. Parzelle ist gut, das ist, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann gab es eine Zeit, ich weiß nicht, wer das entschieden hat, dann wurden nachts diese ganzen Häuser kaputt gemacht. So.
Also von Seiten des Staates letztendlich. Ja.
Und dann die Leute waren da. Da denkst du, okay. Und nun?
Wie habt ihr da reagiert?
Du kannst nichts machen. Also wir konnten nicht reagieren. Dann haben sie ihre Häuser nochmal am nächsten Tag aufgebaut wieder. Also es war echt großes Leid. Es ist großes Leid. Und das kannst du als Kind auch nicht. Also du wächst damit auf. Ich meine, ich war auch Kind. Ich weiß nicht, wie es reagiert wurde. Mhm.
Als du dann zurückkamst, Jahre später, ich finde diesen Wechsel einfach immer total spannend. Ne? Diese Inside-Outside-Perspektive hast du das eben genannt. Hattest du da das Gefühl, dass sich viele Dinge geändert haben? Und wenn ja, was hatte sich geändert?
So, ja, natürlich hat sich vieles geändert. Also Nairobi ist wie immer noch eine Weltstadt. Also es ist, man kann sich gar nicht vorstellen, die Mieten sind so hoch wie in Bonn. Also vergleichbar wie Bonn und Köln. In einem Land, wo manche Menschen eigentlich 2 Euro im Monat verdienen. Also das ist das Negative, also dass das Lohnniveau ist. Das ist sehr ungerecht. Also da, ich würde mir wünschen, jedes Land auf dieser Welt hätte ein Arbeitsrecht wie in Deutschland. Thema Empowerment habe ich gesagt. Durch die Digitalisierung sind die Menschen, ich kann die New York Times lesen von überall, wo ich bin. Ich kann alles nachgucken durch Sachen wie Twitter und abgesehen davon jetzt Thema Fake News und das Ganze. Aber es ist einfach so, man tut sich zusammen mehr. Man kann sich mehr auch vernetzen, also man kann sich mehr vernetzen, auch in Krisenzeiten, sodass das einer weiß, okay, in Mombasa, das ist an der Küste, passiert gerade das und das, in Nairobi, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also ich würde sagen, durch die Digitalisierung und die sozialen Medien hat sich sehr, sehr viel verändert. Die Rolle der Frauen ist noch stärker. Also die Frauen, die setzen sich jetzt durch und ja, ich bin begeistert. Also ich bin da sehr begeistert. Also es ist jetzt nicht, dass als ich da war, dass es nicht ging. Aber ich glaube, vielleicht bin ja auch die Generation, die erste, ja, eine oder zweite Generation nach der Kolonialzeit, wo wir gelernt haben, oh ja, du bist ein Mädchen, du kannst das aber auch machen. Du kannst, was weiß ich, Chirurgin werden. Konnte ich nicht werden, weil ich zwei linke Hände habe. wo es ist, ja gut. Also wir hatten, sagen wir, in meiner Schule schon sehr, wir wurden, wie heißt das, erzogen so, dass wir wussten, das, was ein Junge kann, das kann ich auch. Und wenn ich das nicht kann, dann lerne ich das. Also genau, jetzt nochmal zurück zur Welthungerhilfe. Da gab es ja dieses Projekt, Skill-Up-Projekt. Ist genauso so ein Empowerment. Also das ist auch für Leute, die sonst vielleicht auch keine Chance gehabt hätten, wo ich dann denke, wow, cool. Und wenn das Mädchen irgendwie Automechanikerin werden will, warum nicht? Dann bekommt sie so eine Befähigung dazu, eine Ausbildung dazu. Und die macht das.
Also, ja. An der Stelle kann man vielleicht kurz erklären, also die Skill-Up-Projekte haben wir in verschiedenen Ländern, also Uganda gehört, glaube ich, auch auf jeden Fall dazu. Und es geht eben um Ausbildungsberufe für junge Menschen, ne? Weil wir natürlich auch durch, Arbeit letztendlich mehr Zugang zu Märkten und so weiter generieren können. Und das geschieht natürlich vor allen Dingen, wenn man die jungen Leute, und es gibt ja unfassbar viele junge Leute, gerade in den afrikanischen Ländern, von denen wir heute sprechen, dass die eben auch Empowerment erfahren und Zugang zu Märkten. Dieses Empowerment ist ein schönes Stichwort und ich würde das jetzt gerne zusammenbringen, auch mit deinem Thema Social Business und worüber du jetzt gerade promovierst. Was ist dein Anliegen und warum glaubst du, ist das etwas, was Zukunft hat, worüber du jetzt gerade forscht?
Also meine Forschung ist eher sehr praktisch orientiert.
Ja, ist
also,
super.
ist eigentlich auch sehr von der Welthungerhilfe getrieben, von der Zeit, als ich in Afrika war, weil ich die Projekte sah und dachte, da ist Potenzial. Also wie gesagt, die Bevölkerung, die junge Bevölkerung in Afrika, die wächst und wächst und es sind tolle Ideen. Ich meine, es sind ja auch lokale Ideen, oder lokale Probleme, die auch lokale Lösungen benötigen. Das ist jetzt grob so gesagt. Und ich, also mein Thema Social Business, es geht auch um das Thema Innovation. Ich meine, was ist Innovation? Für dich ist das was anderes als ich. Aber für mich geht das auch so, wenn ich, sagen wir jetzt, ich hätte gerne einen Kühlschrank, wohne in Afrika, wo der Strom nicht zuverlässig ist, dass ich sage, okay, wie kann ich vielleicht einen Strom aus, sagen wir, Lehm, gibt es nämlich in Indien, der für die Bedürfnisse meiner Community eigentlich einsetzbar wäre. Also darum geht's. Also es geht eigentlich so, ich möchte sehen, wie kann man auch diese sozialen Ziele mit Wirtschaftlichkeit verbinden. Also ich sehe, das ist kein Widerspruch und ist natürlich eine Herausforderung für eine Organisation, sagen wir jetzt wie die Welthungerhilfe und andere Nichtregierungsorganisationen, deren Mission ist erstmal sozial. Sie wollen was umsetzen. Aber dann denke ich dann, okay, was ist, wenn einer kommt und sagt, ich habe diese tolle Idee und daraus können wir eigentlich Geld machen. Ich meine, ich rede jetzt nicht von einem Kühlschrank, Hightech-Kühlschrank entwickeln. Es geht auch, sagen wir auch, im Bereich, sagen wir, Landwirtschaft. Wenn einer sagt, ich habe Setzlinge oder ich habe gesehen, dass ich diese zwei Pflanzen kreuzen kann und dadurch eine Art lokaler Hybrid erzeuge. Ja gut, finde ich voll geil. Aber ich finde zum Beispiel, eine Organisation könnte ja auch sagen, ja gut, aber wie können das vermarkten? Weil dadurch bringen wir das auch unter die Menge, unter die Menschenmenge. Ne? Und wenn wir dann daraus Geld machen können, das Geld ist jetzt nicht Profit, um irgendwie Dividenden auszuzahlen, sondern um vielleicht neue Projekte dadurch zu finanzieren. Und ich finde, das ist ein Incentive. Und andererseits finde ich auch, dass es dieser Unternehmer, ich nenne das immer in der Wirtschaft Unternehmergeist, dass man denkt, dass man so wie einen Multiplikator hat. Der eine Junge oder das eine Mädchen, was dann diese Idee hat. Und das wird so eine Art, es ist keine Belohnung, aber es ist eine Anerkennung. Das strahlt aus. Und da gibt es dann andere Leute, die dann sagen, der hat das gemacht, die hat das gemacht. Ich habe auch eine Idee, warum nicht? Oder warum können wir nicht gucken, wie das irgendwie noch mehr verbessern kann? Ich meine, das ist so für mich so Social Business Thema Innovation, dass man immer Sachen optimieren kann oder Ideen eigentlich, auch wenn es nur minimal ist.
Ich versuche zu verstehen, wo jetzt zum Beispiel auch die aus deiner Sicht die Rolle der NGO liegen könnte. Die Rolle einer NGO im Bereich Social Business könnte, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi sein, Raum zu geben für Ideen, Empowerment zu geben für vor allen Dingen junge Menschen, aber für kreative Köpfe, für innovative Köpfe, damit sie sozusagen ihren wirtschaftlichen Ansatz, ihren Anspruch und ihre Idee weiterentwickeln können und dabei unterstützt, geschult weiterkommen können. Wäre das aus deiner Sicht die NGO-Rolle? Wie geht es dann weiter?
Es ist eine vielfache Rolle. Also ich sehe da die NGO erstmal, wie du schon sagst, Raum geben. Aber es ist auch dieses, die NGOs haben, sagen wir jetzt, wenn wir nochmal zum Thema Setzlinge oder diese Hybridpflanze, von der ich gesprochen habe, die haben ja Projekte, die haben ja auch die Know-how, die haben Erfahrung. Also dieses, ja, der Austausch auch. Also nicht nur, ich würde sagen, es ist finanziell, es geht nicht, also in erster Rolle nicht um das Finanzielle, sondern einfach um jemanden, der sich diese Idee anhört. Jemand, der vielleicht auch sagt, können wir in unserem Projekt auch ja, als Versuch anbieten.
Was sollte bei deiner Promotion, die ja sehr praxisorientiert ist, das würde ich auch nochmal betonen wollen, was sollte denn dabei rauskommen, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Ergebnis, damit kann man irgendwie weiterarbeiten, damit leiste ich einen guten Beitrag?
Ich bin ganz am Anfang, Lena, ganz, ganz am Anfang. Also mein Wunsch, mein Traum wäre, dass man erstmal sagt, dass ich dann sage, das ist die Rolle. Das ist zum Beispiel eine der Fragestellungen. Welche Rolle kann die NGO da einnehmen? Und dann ist die Frage, was gibt es da für Stolpersteine? Was sind da für Potenziale? Und wenn Stolpersteine da sind, wie kann man die fürs nächste Projekt, für eine andere Organisation, wie kann man die vermeiden? Und drittens ist auch, wenn man eine Organisation sehen kann, aus der internen Perspektive und externen Perspektive. Daher diese Challenges, wovon ich spreche. Und das muss man alle natürlich berücksichtigen, wenn man kann. Ist natürlich mit so einer Promotion nicht wirklich machbar. Da werde ich mir ein paar raussuchen, die auch wirklich erforschbar sind. Und dann das Letzte, was mich sehr interessiert, ist natürlich der Impact. Also das heißt, Social Business, ja, schön, aber was passiert danach? Das ist ja auch das Gute im Thema Social Business, Unternehmertum ist auch wenn ein Geschäft oder eine Idee jetzt nicht der Knaller wird, dass man trotzdem da was Learnings hat. Und das heißt, der Impact ist auch, wir können natürlich jetzt im Rahmen einer Promotion oder eines Forschungsprojekts nicht sagen, nach 3 Jahren, ja, wir haben davon so und so profitiert, aber die Frage ist, was haben die Leute da aus diesen Ideen gemacht? Was ist in die Communities gegangen? Was wurde aufgenommen? Was wurde vielleicht auch umgesetzt oder verbessert oder total weggelassen? Und auch für die NGOs ist die Frage, was haben wir denn eigentlich gelernt? Was können wir da in anderen Ländern mitnehmen? Und auch für unsere Mitarbeiter. Also es geht eigentlich um Lernen, lebenslange Lernen, auch für Organisationen.
Welche Rolle spielt denn dein Heimatland noch bei deinem jetzigen Job für dich?
Mein jetzigen Job?
Mhm.
ich arbeite an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, im Bereich Entrepreneurship und Innovation und Mittelstand. Unsere Hochschule ist natürlich praktisch eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das heißt, wir arbeiten viel praxisorientiert. Wir haben ein Projekt mit Afrika, also mit Kenia und Ghana und eigentlich auch Nigeria, aber hauptsächlich auch mit Kenia, wo es auch um Thema und also Entrepreneurship Education. Also wir sind sehr eng. Wir haben auch alle paar Jahre haben wir eine Konferenz, wo Forscher, also von der Uni in Nairobi und Kenyatta University, die kommen dann nach Deutschland oder ich kann nicht so viel reisen. Wo wir so einen Austausch machen, ne? So Forschung, Thema Gründertum, Unternehmertum in Kenia und und Europa, ich sage jetzt Europa, ist genauso, also Afrika und Europa. Und wie kommen wir dann zusammen? Was lernen wir denn voneinander? Weil es sind natürlich viele, viele verschiedene Aspekte, auch wenn das Thema jetzt gleich ist. Aber das muss man immer gucken, was auf die lokale, also im lokalen Kontext umsetzen. Und ich bin auch in der Lehre aktiv, wo ich dann International Management Studierende der International Management unterrichte. Und mein Thema ist International Trade, Finance and Investment. Und es ist super, ich finde es immer super interessant, weil es ist eine sehr internationale Gruppe. Und ich versuche ihnen diese andere Denkens, wie heißt das, Art zu denken beizubringen. Das ist nicht alles, ja, Europa ist wichtig, aber die Wirtschaft, die, ob wir jetzt über China sprechen oder ob afrikanische Wirtschaft oder Indien, dass es genauso wichtig ist und dass es total eine andere Ansatzweise ist. Und wir machen sehr viel Diskussion natürlich jetzt alles wegen der Pandemie digital und nicht viel, die Diskussion wird so ein bisschen gedämpft. Aber es ist interessant, weil wir auch in der Regel zwei Austauschstudierende aus Kenia und Ghana im Unterricht haben, die dann auch erzählen aus ihrer Sicht. Zum Beispiel, wenn ich erzähle, also Thema Skill-Up nochmal. Ich finde es sehr schade, dass in Kenia und viele afrikanische Länder das Handwerk nicht vorhanden ist. So zum Beispiel jetzt Klamotten, viele Secondhand-Sachen, Thema Fast Fashion. Also ich bin sehr, versucht, so Wirtschaft kritisch zu sehen auch. Ne? Also Fast Fashion, wir kaufen hier Sachen für 2 Euro, 3 Euro, schmeißen sie in den Container, das wird nach Afrika verschifft. Das macht den Markt dort kaputt. Aber auch das Thema natürlich Einkommen. Wie erklärst du Einkommenungleichheit? Und ich, ein anderes, es ist ein krasses Beispiel, wenn ich sage, in Kenia kaufe ich ein Kilo Kaffeebohnen für 12 Euro. So, ich habe dir vorhin erzählt, es verdienen manche Menschen 2 Euro im Monat. Was ist das? Also, wie kann man das erklären? Wie schmeckt dieser Kaffee eigentlich dann? Ne? Also, wenn der Kaffee ist, ja, das ist ein Kaffee halt, ne? Kaffeebohnen, Kilobohnen. Und davon konnte eine ganze Familie leben. Und das ist, es ist echt schwierig, aber auch interessant, diese Diskrepanz zu erklären im Unterricht, weil das, wenn man in Europa, nur in Europa war und nicht in Afrika war oder in Lateinamerika oder also in Entwicklungsländern, das ist nicht vorstellbar. Und wir haben auch dann ich lasse die Studierenden, die dann aus Afrika kommen, erklären oder erzählen. Nicht, das ist also, ja, sie erzählt irgendwas aus der Zeitung. Und das, ja, deswegen, also ich. Ja, meine Arbeit, also Kenia hat einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben.
Du hattest ja eben auch ganz am Anfang mal über die große Diskrepanz zwischen Land und Stadt gesprochen, die früher definitiv da war, die aber wahrscheinlich heute immer noch extrem ist oder vielleicht sogar größer wird. Wie kann ich mir denn im Moment eine Stadt wie Nairobi vorstellen, vor allen Dingen auch im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen ländlicheren Gegenden von Kenia?
Du kannst dir vorstellen, also jetzt so vom Maßstab her, erst kommt Nairobi und das ist sowas wie, es ist eine Weltstadt. Könnte auch Berlin sein. Und dann drumherum gehst du wieder dann in das verschlafene Land. Also es ist eine andere Welt, es ist nicht Teil der Teil Kenia. Also man müsste eigentlich so, wenn man über Kenia spricht, über Nairobi und den ländlichen Region dann, die ländlichen Region dann unterscheiden.
Hast du denn das Gefühl, Nairobi ist, ja, ist, ich will mal sagen, ist total fortschrittlich, ist, ich habe mal gehört, es gibt auch so, so einen Begriff, so ähnlich wie Silicon Valley, aber ja, für Nairobi ist ein anderes Wort, das mir gerade nicht einfällt. Savannah Valley vielleicht. Ja. Sind da irgendwie auch, also kristallisiert sich da irgendwie raus, dass es nochmal so eine ganz neue Digitalisierung irgendwie aus Nairobi heraus entsteht? Oder was passiert da gerade?
Oh, da passiert viel. Also das ist so, ich meine, da sitzen ja Unternehmen in diesem Valley, da sitzen ja Unternehmen wie Google und Microsoft und wie sie alle heißen. Aber das trübt das ganze Bild. Ich meine, sagen wir so, wenn es so Spillover-Effekte gäbe von Nairobi heraus, dann wäre die Arbeit der Welt ungefähr
überflüssig in Afrika. Und ich freue mich, muss ich auch einerseits sagen, dass wir ja, so ein wie sagt man das, so ein Port, so ein Cluster haben, die sich total mit der Welt mithalten kann, immer so mit Welt, ja, mit der Welt, mit Weltstandards mithalten kann. Aber andererseits würde ich mir wünschen, dass das so gleicher verteilt werden würde. Ich meine, ja, es ist ja das eine, ob es Digitalisierung, wofür eigentlich, ne? Ich meine, geht das dann, diese ganze Entwicklung, geht das dann in die große, weite Bevölkerung oder bleibt das nur dann da, um dann nur exportiert zu werden? Und mir geht es letzten Endes, dass jeder eigentlich, dass wir irgendwie so ein bisschen die Leute, die irgendwo in Turkana ist da Süd, bei Sudan, dass die auch wenigstens basic Bildung erhalten, dass sie Wasser haben. Also deswegen, also ich meine, ich finde das super toll, aber letzten Endes bewegt mich mehr das andere, die Menschen, die vergessen werden und nicht, weil sie irgendwas gemacht haben, sondern weil sie leider in einem falschen Ort oder nicht falschen Ort, sondern in einer Mord sind, weil das nicht erreichbar ist, Leben. Und das finde ich irgendwie, ja, merkwürdig. Und ich wünsche mir da, dass es sich was ändert. Auch medizinische Versorgung. Also wie kann es sein, in Nairobi gibt es dann so Krankenhäuser ohne Ende. Natürlich musst du für alles zahlen. Aber es gibt Orte, da musst du erst mal 3 Tage laufen, bis du einen Arzt findest. Und hoffentlich ist der Arzt da und es gibt Wasser und Medikamente. Also da sind dann so, es ist eine andere Realität. Und deswegen mag ich es auch nicht so, dass der Fokus immer so auf Nairobi gelegt wird. Weil da gibt es ganz gravierende Probleme, die eigentlich dann irgendwie nicht berücksichtigt werden.
Ja, im Resümee verstehe ich, glaube ich, dass es aus deiner Sicht einfach wichtig ist, Zugänge zu schaffen und damit auch eben Marktzugänge, aber grundsätzlich einfach zu einem gerechteren wirtschaftlichen System. Also, dass die Diskrepanz geringer wird, dass grundsätzlich es einfach Möglichkeiten für alle gibt, an einem wirtschaftlichen System teilzunehmen, was aber natürlich jetzt nicht im Umkehrschluss bedeutet, ganz Kenia soll auf einmal Nairobi sein.
Nein, nein, bloß nicht.
Das sehe ich dir an. Und auch nicht, es ist auch nicht alles damit getan, dass irgendwie von jetzt auf gleich überall die Digitalisierung überschwappt, sondern es geht oft einfach um Dinge im Kleinen, ja, die den Menschen einfach eine Möglichkeit für Einkommen schaffen und Zugang zu Märkten und ja, überleben letztendlich.
Überleben
sichern.
Ja, genau.
Ja. Okay, wenn wir uns nochmal nach deiner Promotion unterhalten. Ich muss da natürlich nochmal reingehen.
Ah, nochmal Promotion.
Diese Promotion, ich weiß, das ist
Ich dachte, wir reden hier über Freunde der Welthungerhilfe.
Das ist gemein, ne? Ich kenne viele Leute, die promoviert haben und es gibt irgendwann, du bist noch am Anfang, das wird noch
schlimmer. Ja, ich bin ganz am Anfang.
Es gibt irgendwann so diesen Punkt, wo die Leute sagen, ach, ich kann über die Promotion nicht mehr sprechen, aber vielleicht bist du noch frohen Mutes. Nee, ich würde einfach, unabhängig meinetwegen auch von der Promotion, wenn wir uns in ein paar Jahren nochmal unterhalten, was würdest du dir wünschen, was sich bis dahin konkret geändert hat? Und ja, in Kenia konkret geändert hat, weil das ist so das, wo ja deine größte Verbindung zu besteht.
Oh ja. ja, sagen wir so, aktuell ist natürlich die Lage, also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist die Lage echt ernst. Und
wenn man sich die Corona-Zahlen anschaut?
Die Corona-Zahlen und auch die dadurch auch dann die Wirtschaftszahlen natürlich, also die Wirtschaftsentwicklung. Ich glaube, die Wirtschaft geht zurück. Und das heißt, die Ärmen eigentlich werden jetzt ärmer. Und das heißt, es wird jetzt ein Reset geben, wenn die Pandemie dann irgendwie besiegt wird und dann haben wir wieder ein Ground Zero, würde ich jetzt in Anführungszeichen. Da muss man nochmal ein Reset machen und gucken, wo setzen wir eigentlich an? Das heißt, ich kann deine Frage nicht beantworten. Mm. Ja. Durch Corona sind natürlich auch neue Ideen entstanden. Auch neue Apps, sagen wir so, lokale Ideen. Und ich glaube, ich habe jetzt letztens gesehen, es gibt ein Zoom für afrikanische Märkte. Also dieser Video.
Ja.
Video, wer ist das nochmal? Videoconferencing-Tool. Mhm. Und ich habe mich gefragt, was ist denn anders? Super einfach, da kannst du auch täglich dein Abo kaufen. Ha? Ist das nicht toll?
Okay.
Also, genau, und das ist so eine Sache, die vielleicht durch, wenn wir die Pandemie nicht gehabt hätten, nicht entstanden wäre. Also, es ist, deswegen, also ich sehe auch...
raffiniert.
Ja, es ist raffiniert. also auf jeden Fall Raum für neue Ideen und ich finde es gravierend, dass jetzt auch viele Kinder seit März nicht mehr in die Schule gegangen sind. Die haben Schulgeld bezahlt und Schulgeld heißt ja viel ackern. Aber wie gesagt, ich hoffe mir, dass es vieles Positives passiert und neue Ideen, neue Impulse auch durch die Krise entstehen.
Das sind doch schöne letzte Worte.
Ah.
Danke, liebe Freundin der Welthungerhilfe Joyce. Ich danke dir für dieses Gespräch, dass du uns hast eintauchen lassen in deine Vergangenheit und aber auch deine jetzige Welt, in der du unterwegs bist, mit ganz viel Kenia zum Anfassen. Und schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Hat mir viel Spaß
Dank.
Gemacht.
Asante sana und
Asante sana.
Kwaheri ya kuonana.
Asante. Ciao.
Tschüss.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.